ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Es hakt noch immer in den Computernetzen der Berliner Verwaltung nach dem Hackerangriff von Freitag. Eine Folge war, dass auch viele Online-Dienste für Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt sind. Briefwahlunterlagen beantragen kann man wohl wieder, aber wo hakt's noch? Am späten Nachmittag haben die Regierenden selbst Auskunft gegeben. Angela Ulrich von der rbb24-Redaktion Landespolitik hat zugehört. Angela, wie ist der aktuelle Stand? Wie sehr ist die Verwaltung noch immer beeinträchtigt?
Vor allen Dingen, Sabine, sind noch die Wohngeldanträge nicht bearbeitbar. Das könnte 50.000 Berliner und Berlinerinnen betreffen, die eben Wohngeld normalerweise bekommen, weil eben das Landesnetz musste gekappt werden zu den beiden betroffenen Senatsverwaltungen. Und die eine von den beiden, die Bauverwaltung, die hat halt die ganzen Daten für Wohngeld. Und deswegen können die Bezirke im Moment da keine per E-Mail keine Daten abfordern und eben ihre Anträge auch nicht auf den Weg schicken. Da arbeitet man jetzt mit Hochdruck dran, hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner in der Pressekonferenz gesagt, dass man das eben noch in den Griff bekommt. Das ist offenbar im Moment der größte Schaden. Du hast ja auch schon angedeutet, dieser Part Briefwahlunterlagen beantragen online, der auch gestern nicht ging. Vor allen Dingen nicht, weil es ein eigener Hackerangriff auf die Wahl war, sondern weil so viel Sicherheitsscans im Moment durchlaufen, dass das eben die Seite gesprengt und überlastet hat. Das funktioniert wieder. Da kann man wieder ganz normal beantragen.
Und wie groß ist nun der Schaden? Sind sensible Daten abgeflossen, ja oder nein?
Also da waren Sie heute ganz vorsichtig auf der Pressekonferenz. Der Chief Digital Officer, wie er heißt, der große Digitalmanager Berlins, Florian Hauer, der hat gesagt, nach Stand jetzt sind keine sensiblen Daten abgeflossen. Aber es ist immer die Frage, wie man das definiert. Es sind schon wichtige Daten, hat er auch gesagt, aber sie sind eben frei zugänglich weitgehend. Und deswegen könnte es sein, dass man da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Aber man wollte sich da auch nicht so in die Karten gucken lassen. Keine Trittbrettfahrer möglicherweise. Animieren. Und deswegen wurde da auch sehr wenig gesagt. Nur so viel, dass eben in den betroffenen Senatsverwaltungen Mitarbeiter aufmerksam wurden auf digitale Abflüsse, Datenabflüsse, dann gesagt haben, kann das so sein? Und so ist man halt relativ schnell wohl offenbar diesem Hack auf die Spur gekommen. Aber ob da noch was im Moment gehackt wird, ob die da irgendwie weiter dran sind, da werden die Sicherheitsscans im Moment noch fortgeführt. Man sagt immer, wir sind immer noch in der akuten Bearbeitung. Wir sind noch gar nicht so in der Ursachenforschung.
Dennoch die Frage, gibt schon irgendeinen Verdacht, wer dahinter steckt?
Nichts geäußert zumindest. Also es wurde gesagt, ja, es sind Profis gewesen, einfach Laien, das könne man sich nicht vorstellen. Aber es wurde auch gefragt bei der Pressekonferenz, könnten das denn ausländische Dienste oder ähnliches gewesen sein? Und das hörte sich doch eher so an, als ob die Experten das Ganze so hoch nicht hängen wollten. Aber es ist eine US-Firma und angeblich, da wurde der Name nicht genannt, aber der Marktführer, der jetzt die Sicherheitsanalysen durchführt, das zeigt schon, das Ganze wird sehr hoch gehängt. Kai Wegner hat auch noch mal gesagt, das ist nicht nur ein Angriff auf das gesamte Landesnetz, das ist ein Angriff auf Berlin. Solche Angriffe laufen aber zu Hunderten, zu Millionen im Monat. Und normalerweise schaffen sie es, sie abzuwehren, diesmal aber nicht.
Nach dem Cyberangriff auf das Berliner Landesnetz heute also Erkenntnisse der Regierenden. Angela Ulrich war das rbb24-Redaktion Landespolitik. Ja, und in einem Monat hat Berlin die Wahl. Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Mal sehen, ob auch in diesem Jahr die Wahlbeteiligung bei Menschen mit Migrationsgeschichte niedriger ist als bei Menschen ohne. Das ist seit langem der Fall, vor allem bei Menschen mit türkischen Wurzeln. Warum das so ist und was der türkische Bund Berlin-Brandenburg dagegen tun will, darüber berichtet rbb24-Reporter Klaas-Wilhelm Brandenburg. Er war am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg unterwegs.
Einige, die am Kotti arbeiten und mit denen wir sprechen, werden bei der Berlin-Wahl am 20. September nicht wählen gehen, so wie Ornay Temel.
Ich bin hier geboren, aufgewachsen, Ausbildung, Meister, alles hier gemacht. Ich darf hier nicht wählen. Würde ich gerne tun, aber ich darf es nicht.
Denn er hat nur den türkischen Pass und nicht auch den deutschen. Aber selbst von den Menschen mit Türkei-Bezug, die in Berlin wählen dürfen, machen das längst nicht alle, erzählt Ayşe Demir vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg.
Die Wahlbeteiligung bei migrantischen Communities und da auch bei Türkei-Stimmigen, die Wahlbeteiligung ist nicht so hoch wie jetzt im Vergleich zu der nicht-migrantischen Community. Zum Teil hat das natürlich mit den Ausgrenzungserfahrungen zu tun, egal ob ich nun den deutschen Pass habe, ich bin eh nicht Teil dieser Gesellschaft. Zum anderen fehlt es auch an Informationen. Und auch vielleicht auch die Sensibilisierung, dass eigentlich es sehr wichtig ist, politisch teilzuhaben, an den Wahlen teilzunehmen.
Das will der Türkische Bund jetzt ändern, mit einer Tour durch Kreuzberg, Neukölln, Mitte und Schöneberg. Dort will er auf der Straße und in Geschäften direkt türkeistämmige Menschen ansprechen und sie zum Wählen motivieren. Das macht der Türkische Bund schon seit 2016. Und beobachtet eine interessante Entwicklung. Mehr junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund wollen nicht wählen, obwohl sie es dürften, erzählt Demir.
Da kommen wie Aussagen wie, ich bin Türke und mich interessiert nur die Türkei-Politik.
Aber Demir und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter rufen trotzdem zum Wählen auf.
Gerade in der jetzigen Situation, wo der Rechtsruck auch immer stärker wird, auch wenn du mit der Politik der demokratischen Parteien aktuell nicht zufrieden bist, geh wählen.
Und manche, die wir in Kreuzberg treffen, haben genau das vor.
Ja, ich gehe wählen. Warum? Weil es muss sich hier in Berlin sehr vieles ändern. Eigentlich gebe ich nie eine Wahl, aber dieses Jahr werde ich das machen.
Natürlich gehe ich wählen, weil ich einen Unterschied machen will. Weil ich meine, wenn wir nicht wählen, dann haben wir gar kein Stimmrecht. Also dann können wir gar nichts lenken. Und ich meine, wir sollten alle wählen gehen.
Sagt diese Kreuzbergerin ins Mikrofon von Reporter Klaas Willem Brandenburg. Beim brandenburgischen Bildungsministerium sieht man online mit ein paar Klicks, wie groß der Lehrermangel im Lande ist. Die Ausschreibungen für freie Lehrerstellen füllen 13 Seiten. Und zwar fehlen praktisch in allen Fächern Lehrerinnen und Lehrer. Englisch, Französisch, Mathe. Teilweise ist sogar die Schulleitung unbesetzt. Ein Riesenproblem und kommende Woche geht die Schule wieder los. Aus der rbb24 Landespolitik-Redaktion Brandenburg berichtet Thorsten Südow.
Weil etwa 300 Lehrerstellen im Land Brandenburg nicht besetzt werden können und gleichzeitig rund 1000 Kinder und Jugendliche mehr als im letzten Schuljahr unterrichtet werden müssen, wird es ab Montag alles andere als einfach an den Schulen, schätzt Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU ein.
Das Schuljahr, das vor uns liegt, wird eines der schwierigsten Schuljahre in Brandenburg, weil wir eine Situation haben, in der die seit 20 Jahren höchsten Schülerzahlen auf mit den größten Lehrkräftemangel treffen, den wir jemals hatten.
Es werde von den Lehrkräften alles getan, dass die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen den erforderlichen Unterricht für ihren Schulabschluss bekommen und alle Abiturienten gut unterrichtet durch die Prüfung im nächsten Jahr kommen.
Wir kriegen das mit den Abschlüssen hin. Und das ist eine gute Nachricht.
Jedoch werde es schmerzhafte Maßnahmen geben, weil Unterrichtsstunden außer in Deutsch, Mathe und der ersten Fremdsprache sowie Zusatzangebote an vielen Schulen umgeschichtet werden.
Dazu zählen dann eben so Sachen wie Förderunterricht, Leistungsdifferenzierung, gemeinsames Lernen, schulische Ganztagsangebote oder auch Arbeitsgruppen. Wir wissen, dass das den Schulen wehtut. Wir wissen, dass das wirklich schmerzhaft ist, aber wir wissen auch, dass es notwendig ist und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht.
Sehr flexibel müssten Lehrerinnen und Lehrer und das Schulamt sein, um auch am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium in Cottbus den Unterricht für etwa 800 junge Leute abzusichern, schildert Schulleiter Mario Kaun. Lehrermangel auch an seiner Schule.
Perspektivisch brauche ich im Grunde, bis auf in Geschichte und Englisch, da bin ich gerade gut ausgestattet, eigentlich fast für jedes Fach Nachwuchs.
Ein über 70-Jähriger wird ab Montag am Leichhardt-Gymnasium wieder 12 Stunden Mathematik unterrichten, sagt Schulleiter Kaun. Fakt ist, ohne zusätzliche Stunden von vielen Lehrkräften würde guter Unterricht kaum klappen.
Der Beitrag von Thorsten Südow. Bist du dabei oder nicht? Kommst du freiwillig zum Bund? Seit Anfang des Jahres schreibt der Bundesverteidigungsminister alle über 18-Jährigen an, wirbt für den freiwilligen Wehrdienst. Der bisherige Rücklauf war nicht so doll. Knapp 300.000 Briefe wurden im ersten Halbjahr verschickt. 530 der Angeschriebenen wurden rekrutiert. Also lädt die Bundeswehr zum Beispiel zu Sommercamps. Da sollen Jugendliche für ein paar Tage Kasernenluft schnuppern. RBB-Reporter Fred Pilarski hat so ein Camp in Storkow besucht.
Das Drillteam des Berliner Wachbataillons tritt sonst bei Staatsbesuchen und Empfängen auf. Nun wirbeln sie zackig die Showgewehre vor 16- und 17-Jährigen herum. 26 Mädchen und Jungen aus Ostbrandenburg kriegen etwas geboten beim Sommercamp der Bundeswehr in Storkow. Aber müssen auch was tun, vor allem sich gegenseitig helfen, mit den schweren Rucksäcken zum Beispiel. Das mit der Teamarbeit lässt sich im Sommercamp gleich noch viel praktischer trainieren. Mit den Zeltplanen aus den Rucksäcken bauen sich die Feriensoldaten in der Tarnfleckuniform ihre Quartiere, in denen sie die ganze Woche schlafen werden. Skadi und Hendrik haben sich zuvor noch niemals selbst in Uniform gesehen.
Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Also ich sag mal, wenn ich irgendwo zivil unterwegs bin und so welche von der Bundeswehr sehe, ist es ja auch immer ein bisschen, man hat immer so Respekt davor.
Ist halt was Neues und aber es gibt einen so ein gewisses Gefühl einfach, man ist stolz irgendwie.
Der Storkower Bataillonskommandeur Mike Schröder hat bislang gute Erfahrungen mit den Sommercamps gemacht.
Da ist auch schon tatsächlich ein ernsthaftes Interesse bei dem einen oder anderen dabei, der sich sehr überlegt, nach dem Abitur zum Beispiel eine Offizierlaufbahn einzuschlagen, ein Studium zu absolvieren und etwas längerfristig mit der Bundeswehr zu planen.
Wer beim Sommercamp ist, hat sich schon über den Beruf Gedanken gemacht. Von den Freunden zu Hause und in der Schule versteht das nicht jeder, erzählt Skadi.
Also die Frage ist natürlich immer erst, was willst du denn bei der Bundeswehr? Und weißt du schon, dass du auch in den Krieg gehen musst und so, aber Bundeswehr ist ja nicht nur Krieg. Und auch wenn man nicht bei der Bundeswehr ist, muss man sich ja darüber Gedanken machen.
Sagt diese junge Teilnehmerin beim Sommercamp der Bundeswehr.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Angelika Wörthmüller und Silja Sodke. Die sandigen Böden in Brandenburg liefern ideale Bedingungen für Roggen. Roggen ist widerstandsfähig, trotz Kälte und Hitze und braucht wenig Dünger und Pflanzenschutz. Dennoch befindet sich der Roggenanbau auf einem historischen Tiefstand. Das soll sich ändern. Brandenburgs Bauern wollen jetzt aus Roggen Reis machen, so wie die Biobauern Babette und Carsten Hübner in Biesenthal, Kreis Barnim.
Lange Ehren, schöne Ehren, wollen wir mal gucken.
Carsten Hübner prüft, ob der Roggen erntereif ist. Das Biogetreide ist dieses Jahr wieder gut gewachsen. Seit Generationen wird es zu Brot verarbeitet, aber jetzt gibt es eben diese neue Idee.
Wir wollen den Roggen ernten, schleifen lassen und so aufbereiten, dass der für Risotto, für späterhin vielleicht durch Parboiling als Reisersatz funktioniert. Schmecken tut's. Also man merkt da keinen großen Unterschied. Und das wächst halt vor unserer Haustür. Ne? Das ist der große Vorteil. Wir brauchen keinen Reis.
Heimischer Roggen statt Reis aus Italien, China, Indien oder Vietnam? Klimafreundlicher wäre das, spart Transport und der Roggen braucht viel weniger Wasser, sagt Babette Hübner.
Wenn wir an Klimawandel denken und auch die Trockenzeiten, dann ist es natürlich eine Variante. Eigentlich sind wir Pioniere bei uns auf dem Hof. Wir versuchen immer wieder neue Sachen zu machen.
Roggenbrot kennt jeder, Roggenreis noch kaum einer. Carsten Hübner hatte ihn in einem württembergischen Hofladen entdeckt und war so begeistert, dass er mit anderen brandenburgischen Landwirten das Projekt Roggreis initiierte. Seit Januar 2026 wird es vom Europäischen Entwicklungsfonds und vom Land Brandenburg finanziert.
Die Schale wird zum größten Teil abgeschliffen, soweit wie es geht, und kann als Risotto zubereitet werden, Milchreis.
Weil es in Brandenburg noch keine passende Mühle gibt, wird der Roggen derzeit noch in Niedersachsen geschliffen. Die ersten Varianten waren grau und wenig ansehnlich. Amelie Uhlich und Anna Wortberg von der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau koordinieren das Projekt. Sie haben heute die neueste Schleifversion Roggreis dabei.
Der ist schön hell geworden, 10 Minuten geschliffen ungefähr, und wir sind ganz zufrieden damit, wie die Farbe jetzt aussieht.
Ja. Auf 4 Jahre ist das Projekt Roggreis angelegt. Bis dahin soll die optimale Variante gefunden werden. Babette Hübner prüft die Optik des Roggenreis kritisch.
Der Reis an sich sieht ja schöner aus. Er ist halt weißer. Aber der Nachteil ist natürlich, er muss importiert werden. Und wir haben oft eine Schwermetallbelastung, also Arsen beim herkömmlichen Reis. Und das haben wir natürlich alles bei unserem Brandenburger Bio-Roggen nicht.
ergänzt Amelie Uhlig. Gegenüber weißem Reis hat der Rockreis noch mehr Vorteile. 4-mal so viele Ballaststoffe und jede Menge komplexer Kohlenhydrate, die den Blutzuckeranstieg verlangsamen. Schon auf der Speisekarte hat den Rockreis der Eberswalder Koch Simon Ortel. Zu glasig geschmorten Zwiebeln gibt er den geschliffenen Roggen, löscht ihn mit Weißwein ab, rührt und schüttelt, damit er nicht anbrennt und gießt immer wieder Gemüsebrühe nach. 25 Minuten später ist der Rockreis cremig wie ein italienisches Risotto.
Seitdem wir dann den Roggen mal probiert haben, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Wir waren direkt flashed, muss ich sagen. Der Roggen hat auch ein bisschen mehr Aroma als ein herkömmlicher Reis. Es ist etwas nussiger, würde ich beschreiben.
Ziegenkäse aus der Region verleiht würziges Aroma, Petersilienpesto eine frische Farbe. So wird das Rockreisrisotto zur brandenburgischen Delikatesse.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.